Deutschland-Podcast.
Seid ihr bereit für glänzende Neuigkeiten aus dem Bachelor-Kosmos? Endlich sind die Best Ager an der Reihe. Und ja, ihr habt richtig gehört, wir rollen den roten Teppich aus für unseren allerersten Golden Bachelor in Deutschland. Ab dem 3. Dezember macht sich der lebenslustige Rentner und liebevoller Family Man Franz auf die Suche nach seiner neuen Traumfrau auf RTL Plus und ab Januar 2025 dann bei RTL. Wie hat er sich für dieses romantische Abenteuer gewappnet? Welche Emotionen hat das in ihm freigesetzt und was macht ihn eigentlich aus? All das und mehr erfahrt ihr jetzt im RTL Deutschland Podcast. Hier ist Leila Karsak aus der RTL Kommunikation und jetzt lasst uns eintauchen in die spannende Welt von Franz. Viel Spaß! Ja, und da ist er auch schon, der Franz, unser Golden Bachelor. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, freue mich auch.
Ja, Franz, du hast heute ja einen richtig voll gepumpten Tag mit ganz viel Interviews und Fotos und Videoaufnahmen. Aber geht's dir gut und hast du das erstmal soweit alles ganz gut überstanden?
Ja, tatsächlich. Ich hatte natürlich auch erst ein bisschen Bammel, was da so auf mich zukommt. Bin aber jetzt ganz entspannt. Ich habe ja gerade was gegessen. Hat auch gut geschmeckt. Und ich hatte tatsächlich auch heute Morgen schon ein paar ganz schöne Gespräche, wo ich mich drin wiedergefunden und auch wohlgefühlt habe.
Das ist schön. Das freut mich. Und ich freue mich, dass du jetzt hier bei uns bist zum RTL Deutschland Podcast. Und ja, am 3. Dezember geht's auf RTL Plus los, dann startet deine Golden Bachelor-Reise und als die Meldung vor kurzem bekannt wurde, wer denn der erste Golden Bachelor bei RTL Plus oder auf RTL Plus sein wird, warst du direkt schon in aller Munde. Wie geht's dir denn damit? Wie fühlst du dich?
Ja, ich war tatsächlich auch überrascht. Ich konnte es ja auch jetzt gar nicht mehr erwarten. Das ist ja noch eine Woche aufgeschoben worden. Aber wenn es dann losgeht und du wirst von einem Tag oder auch von einer Sekunde auf die nächste eine öffentliche Person, dann macht das schon was mit einem. Und man ist ja auch so im Netz unterwegs und macht mal das Internet auf. Und wenn da früher, wenn ich eingegeben habe, Franz Stärk, dann war da erstmal gar nichts zu finden. So, da musste erst mal scrollen, bevor man da was entdeckte. Und wenn man heute die Seite aufschlägt und dann ploppen da zig Franz Stärks auf mit Bilder und so, das ist schon so etwas ganz Neues. Und da muss man sich vielleicht erstmal so ein bisschen dran gewöhnen.
Und alle melden sich schon bei dir, Familie, Freunde.
Ja, Familie, Freunde, die haben sich schon gemeldet und immer auch dieselbe Frage gestellt, wie geht's dir damit und so weiter.
Ja, erstmal muss ich auch noch mal sagen, du bist 73 Jahre alt. Mhm. Ich hätte es nicht gedacht. Du siehst viel, viel jünger aus. Also da muss ich dir echt mal ein Kompliment machen.
Vielen Dank.
Und ja, was war denn da so deine Motivation, den ersten Golden Bachelor abzugeben?
Also die Motivation ist tatsächlich erst später entstanden. Es war nicht meine Absicht, mich für den Goldenen Bachelor zu bewerben. Das muss ich auch sagen. Das war eher mein Sohn, der mich ja für ein anderes Format beworben hat, um es zu sagen, ja. Und für das ich mich aber nicht so interessiert habe. Und als ich dann angefragt wurde über E-Mail, habe ich das eigentlich ignoriert, bis ich dann einen Anruf bekam von Warner und die mich gefragt haben, ob ich der Franz sei. Ich sage, ja, ich bin der Franz immer noch. Ob ich noch Single sei. Ich sage, ja, ich bin auch noch Single. Und ob ich mich denn für ein neues Casting grundsätzlich zur Verfügung stellen würde. Und ich habe, ja, um was geht's? Ich kann mich erinnern, dass es mal so First Dates war. Nein, haben sie gesagt. Auf keinen Fall. Das ist ein neues, ganz noch geheimes Dating-Format und wir dürfen noch nichts sagen. Das fand ich spannend und hatte keine Ahnung, was auf mich zukam. Ich war damals auf Teneriffa und ich habe einfach nur gesagt, okay, ich mache das. Ich habe da ein paar Bildchen eingeschickt und auch ein kleines Video von mir gedreht. Ja, und dann hatte man mich irgendwie an der Angel. Und dann habe ich im Zuge der nächsten Gespräche dann irgendwie erfahren, ich glaube, das war sogar mein Sohn, er hat gesagt, Papa, ich glaube, es geht hier um den Golden Bachelor. Ich sage, wie bitte? Weil ich hatte von dem Bachelor keine Ahnung. Ich habe auch früher das nicht geguckt. Aber Golden Bachelor. Und so, was passiert da? Und dann habe ich mich mit dem Format beschäftigt. Und jetzt komme ich zur Motivation. Ich war dann tatsächlich sehr motiviert und neugierig, was das womit man machen würde. Ich habe dann mal so ganz naiv in irgendeinem Interview gefragt, geht es um eine Frau? Nein, haben sie gesagt, es geht um mehrere Frauen. Das ist jetzt gleich 18 sein würden. Das hat meine Vorstellung vollkommen übertroffen. Kann ich nicht anders sagen. Und wie macht man denn das, habe ich gedacht. Und dann habe ich mich damit befasst und wusste, dass es Ü60 Frauen sind, also in meinem Alter. Und da ich grundsätzlich so ein kommunikativer Mensch bin, auch neugierig bin so auf Menschen, habe ich gedacht, das ist doch mal eine ganz spannende Geschichte, so in deinem Alter zu daten jetzt, Frauen zu kennenzulernen auf diesem Weg und obendrein noch in einer zauberhaften Kulisse, was weiß ich wo, das ist ja auch lange nicht gesagt worden, wo das jetzt ist. Ich habe ja immer nachgefragt, ja, wo fahren wir denn hin, wo ist es denn jetzt? Dass ihr mal rausbekommen habt. Ja, also das so zur Motivation. Und dann war ich im Grunde voll drin in dieser Golden Bachelor-Geschichte. Und jetzt sitze ich heute hier.
Und jetzt sitzt du heute hier. Und ich höre so ein bisschen da heraus, dass dein Sohn so ein bisschen hier so der Drahtzieher der ganzen Aktion ist.
Ja. Das kann man so sagen, ja.
Der wollte dich unbedingt unter die Frau bringen.
Irgendwie schon. Der hat es ja schon ein paar Mal versucht. Ja. Der hat es ja schon ein paar Mal versucht. Er hat immer gesagt, Papa, du musst mal was machen. Ne? Nachdem ich ja nach der Trennung mich da auf einigen Dating, wie ich sag's, Formaten da beworben, angemeldet habe. Aber das war ja wenig inspirierend. Und er hat im Übrigen auch selbst, weiß ich jetzt noch, eine Freundin von seiner Freundin, die wiederum eine Mutter hatte, die gerade Single war. Oder die ist toll, das ist toll. Aber das hat alles nicht funktioniert und dann hat es immer wieder probiert und dann letztendlich gefragt, hier willst du nicht mal, soll ich dich mal da fürs Fernsehen anmelden? Und ja,
so das ist es gekommen. Das ist schon, also ich meine mal so eben Fernsehen anmelden ist ja auch ein ganz schöner Schritt, nicht? Also das macht man ja auch nicht einfach so. Aber ja, du scheinst da ja schon immer so ein bisschen vielleicht auch einen Hang dazu zu haben, bist, ich meine, siehst super aus, bist auch sehr telegen,
ja.
dass er da vielleicht dann auch so gesagt hat, ey, du musst unbedingt jetzt irgendwie ins Fernsehen.
Ich will das mal so sagen, der Yannick, der hat für mich ein Lied geschrieben zu meinem 70. Geburtstag. Und dann hat er so ein paar einleitende Worte gefunden an die Gesellschaft, die da waren. Ich habe das mit meinem Freund zusammen gemacht. Wir haben zusammen 140 Jahre gefeiert. Das war der 70. Geburtstag. Und dann hat er gesagt, die ersten Worte, ich weiß es noch, mein Papa, der hat so oft Menschen eine Freude bereitet, indem er eine Geschichte erzählt hat, indem er Musik gemacht hat und so weiter. Und er möchte das doch an dieser Stelle mal zurückgeben. Das fand ich ganz süß. Und ja, in der Tat, habe so ein Stück weit auch so ein Entertainment in mir oder bin so ein bisschen so ein Entertainer. Ich habe ja lange in einer Band gespielt, über 10 Jahre habe auf der Bühne gestanden. Also das ist mir nicht ganz fremd. Und auch durch meine berufliche Erfahrung in der Schule, auch dass ich in Leitungsfunktion war, habe ich ja oft mit Kollegen zu tun, ja, musste da sprechen etc. Und daher kommt das,
es liegt dir im Blut eigentlich, ne?
So ein bisschen, ja.
Und das ist nämlich auch eigentlich ganz interessant. Du warst während deiner beruflichen Zeit stellvertretender Rektor einer Gesamtschule. Mhm. Und erstmal denkt man ja, das passt eigentlich gar nicht so zu ihm, weil ich habe, also ich persönlich habe ein ganz anderes Bild von einem Lehrer.
Ja, das glaube ich. Und ich glaube, ich bin auch kein typischer
Lehrer. Du passt
nicht
in dieses Bild rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie kam das denn, dass du dort gelandet bist? Und nicht, weil du, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, du bist auch sehr musikalisch und hast auch schon Bühnenauftritte hinter dir und auch erfolgreich, meine ich jetzt mal, gelesen, gehört zu haben. Wie kam das denn?
Dass ich mich für die Schule entschieden
ja.
habe? Auch eine interessante Frage. Ich habe nach dem Studium, nach meinem ersten Examen hatte ich so eine Phase, wo ich ausprobieren wollte, was macht diese künstlerische Ader in dir? Ich habe damals Gitarre gespielt und hatte Ambitionen, das einfach weiter zu verfolgen. Und ich habe dann die Aufnahmeprüfung am Robert-Schumann-Institut gemacht in Düsseldorf. Und habe dort tatsächlich ein paar Jahre klassische Gitarre studiert. Und mein Ziel war eigentlich, dort erfolgreich zu sein. Ne? Ich wollte mal so die künstlerische Reifeprüfung machen und wollte mal konzertieren und so weiter. Und habe dann auch die ganze Gitarrenliteratur, aber auch so die Standards und so gespielt und musste da auch schon immer vorspielen, das ist mir allerdings immer schwer gefallen. Ich war da immer so furchtbar nervös, aber das lag daran, weil das nicht souverän war. Es war eher so, ich kann zwar spielen, aber es trägt nicht das, was man so für eine künstlerische Karriere, für eine Musikerkarriere, für eine Instrumentenkarriere reicht. Und das habe ich dann irgendwann erfahren, nach 3-4 Jahren, wobei ich auch sagen muss, diese Erfahrung an der Musikhochschule war auch eine ganz tolle. Das kann ich nicht anders sagen. Ich habe da auch sehr viel gelernt. Und dann habe ich gedacht, naja, was machst du denn jetzt? Und bin dann ins Referendariat gegangen und habe gedacht, du hast doch noch was im Koffer, ne? Und da ist doch noch ein erstes Examen und jetzt sattel noch mal eins drauf, mach dein zweites Examen, dann kannst du in der Schule arbeiten. So ist es gekommen. Ja, und da bin ich da gelandet. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, ja, ich habe mich auch als Pädagoge da wiedergefunden. Und wenn ich bedenke, was daraus so geworden ist, so an welchen Stellschrauben ich da so gedreht habe während dieser Zeit, dann war das sehr ergiebig und ich bin da heute völlig d'accord und zufrieden mit dem, was ich da erreicht habe.
Das ist sehr schön zu hören. Das ist wirklich ja für dich auch ein tolles Ergebnis.
Ja, ne? Definitiv, ja.
Ja, und familiär betrachtet hast du ja 2 erwachsene Söhne. Und du hast ja auch Geschwister. Ich glaube, die sind auch sehr, sehr wichtig für dich, auch bei deinen Entscheidungen. Wie haben die denn da so reagiert, als sie gehört haben, dass du jetzt der Golden Bachelor in Deutschland wirst?
Ja, wie haben die reagiert? Grundsätzlich war das schon positiv. Allerdings auch mit Vorbehalten und auch mit Ängsten verbunden. Man darf nicht vergessen, ich bin auf dem Lande groß geworden und ich war 50 Jahre dort nicht vertreten, sondern in der Welt. Ich habe in Düsseldorf gelebt, in Münster und zum Schluss mein zweites Leben eigentlich 30 Jahre in Rheinland-Pfalz verbracht und dort ja auch eine Familie, Haus gebaut, Kinder großgezogen und so weiter. Und jetzt kommt der zurück in den Geburtsort, in den alten Ort und so. Und die Leute dort haben vielleicht nicht so diese Offenheit, wie soll ich das sagen, diese Weltoffenheit wie ich so erfahren und sind ein bisschen zurückhaltender. Und wenn da jetzt so einer ankommt, ist der jetzt der Golden Bachelor, dann denkt, der ist da jetzt vollkommen durchgeknallt. Ist da bei dem was nicht richtig? Aber das muss man dann auch vermitteln in irgendeiner Form.
Das wahrscheinlich nicht so einfach war. Nee,
ist nicht so ganz einfach. Aber im Großen und Ganzen haben sie das schon auch angenommen und haben sich für mich mitgefreut. Und das ist auch sehr, sehr schön so anzusehen. Mhm. Ja. Und sind natürlich jetzt alle aus dem Häuschen, ne?
Das glaube ich, die Aufregung ist groß.
Die Aufregung ist riesig groß. Und die planen schon alles Mögliche für die ersten Ausstrahlungen.
Also da ist schon klar, ihr werdet das auf jeden Fall gemeinsam schauen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Okay, und du warst ja auch lange, lange Jahre verheiratet. Ich meine, über 20 Jahre warst du verheiratet. Mhm. Woran ist denn diese Ehe gescheitert? Also man hört ja, ne, ja, wenn dann Kinder da sind, fokussiert sich mehr auf die Kinder, man verliert sich so ein bisschen in der Ehe. Kommt das so ungefähr bei euch auch so hin oder war der Grund?
Ja, ich glaube schon, dass eine Ehe grundsätzlich auch immer wieder große Herausforderungen bereithält und da muss man immer schauen, dass man da dran bleibt und vor allen Dingen auch in Krisensituationen so viel Potenzial hat für die Liebe, dass man das dann irgendwie bedienen kann. Und wenn das aber zu wenig so im Fokus ist und man konzentriert sich eigentlich mehr so auf die Dinge, auf die Alltagsdinge, die wir immer verfolgt haben. Wir haben sehr viel Verantwortung für die Kinder, für uns selbst, für den beruflichen Weg und so aufgebracht, aber vielleicht uns so ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann kommen auch, sagen wir mal, Probleme hinzu, die man so ad hoc nicht lösen konnte und kann. Und dann lebt man sich halt auseinander und irgendwann bedient ein anderer vielleicht das, was dem Partner gefehlt hat. Ja, das ist völlig in Ordnung für mich mittlerweile und ich habe da auch sehr dran gearbeitet, das muss ich schon sagen. Und ich bin heute in guten Kontakt zu meiner Frau und das ist ein ganz wichtiger Mensch für mich und bleibt da auch für immer, das bin ich ganz sicher. Aber wir haben unsere 30 Jahre gehabt und das waren wertvolle Jahre. Wir haben, glaube ich, ganz, ganz viel voneinander gehabt. Aber jetzt beginnt was Neues. Ich bin ja jetzt auf einem anderen Weg.
Absolut, das kann man wohl sagen. Das passiert. Ja, du warst 12 oder bist seit 12 Jahren Single.
Ja.
Jetzt bewegst du dich auf diesem Pfad, auf deiner großen Reise.
Ja.
Und da interessiert mich auch mal, weißt du, man hat ja so seine Routine, seinen Alltag, auch gerade eben, wenn man so lange auch alleine lebt. Mhm. Und ohne Kompromisse geht es nicht. Und da bist du also schon auch absolut bereit, da jemanden mit reinzulassen. In dein Leben in der Form, dass du eben auch Kompromisse wieder eingehen möchtest.
Ja. Das ist alles andere geht ja auch nicht. Also man ist zwangsläufig, wenn man ein Interesse an einer Person hat, auch involviert in deren Geschichte, in deren Alltag. Man nimmt teil und man tauscht sich aus und man gibt sich auch etwas. Man holt sich Hilfe etc. Und da bin ich schon bereit, mich auch darauf einzulassen. Das mache ich auch gerne, wenn das Interesse an der Person stimmt und wenn man da so eine Zuneigung hat und auch Emotionen hat, also für diejenige Person, dann ist das kein Problem. Ich glaube auch nicht, dass ich das für mich nur sage, dass man, wenn man so lange allein gewesen ist, aber auch für sich diesen Rückzugsort oder das, was man sich als Single so aufgebaut, dass man das auch nicht so ganz einfach loslässt, sondern das, glaube ich, auch braucht. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Es sei denn, man erfindet etwas ganz Neues. Es kann ja sein, dass man plötzlich Gemeinsamkeiten entdeckt, die man noch nicht kennt und sagt, ey, lass uns mal jetzt die Nummer machen zusammen, das ist ja bombig und da gehen wir voll drin auf und das, da können wir was entwickeln, da können wir dran lernen und etc. Dann, glaube ich, ist es nochmal eine andere Geschichte.
Hast du denn, kannst du sagen, was du nach deiner Scheidung und im Laufe dieses Alleinlebens gelernt hast? Gibt es da irgendwas, was du sagst, ey, das habe ich gelernt und das will ich jetzt auch, wenn ich hoffentlich die neue Frau finde, mit einarbeiten in diese Beziehung?
Ja, auf jeden Fall habe ich gelernt. Also ich würde mich auch als lernenden Menschen bezeichnen. Ich suche auch immer nach Feldern, wo so etwas bei rauskommt. Ich glaube auch, das ist eine Sinnhaftigkeit und gehört auch mit zum Leben, dass man immer versucht, sich zu bereichern. So auf allen Ebenen, sag ich mal. Und wenn ich mich so anschaue, dann muss ich sagen, ich bin achtsamer mir gegenüber geworden. Also ich nehme mich, also ich achte auf mich insofern, dass ich weiß, was tut mir gut, was ist nicht so gut. Und ich kann da klare Entscheidungen treffen mittlerweile. Das konnte ich früher weniger. Ich bin auch emotionaler geworden. Also ich kann zum Beispiel bei einem Film heulen. Das konnte ich vorher nicht. Mhm. Ne? Wenn ich habe, glaube ich, zwei Filme angegeben. Die Brücken am Fluss, ein wunderschöner Film mit Clint Eastwood und Meryl Streep. Also den habe ich ein paar Mal gesehen. Toll, toller Film und so. Das kann ich nicht anders sagen. Ja, also Emotionen und diese auch dann zu zeigen. Und das, was ich früher vielleicht nicht so konnte. Ich komme aus einer großen Familie. Da haben wir uns nicht bei jeder Gelegenheit umarmt und so, sondern da hat man sich eher zurückgehalten. Ne? Bei 8 Kindern ist das ja so. Ne? Kommt ein Kind, es wird dann in die Ecke gestellt, kommt das nächste. Und das in einem Zeitraum von 10 Jahren. Meine Mutter war über 11 Jahre lang schwanger. Und dass da so das ein oder andere zu kurz kommt, auch so Emotionen. Ich weiß, dass meiner Mutter, ja, aber auch meinem Vater schwer gefallen ist, wenn ich nach Hause kam. Ich habe eine lange Zeit in Düsseldorf gelebt, wenn ich dann ein paar Monate mal nach Hause kam und ich wollte sie euphorisch umarmen, dass sie dass man so gemerkt hat, nee, also das fühlt sich für mich nicht so gut, das will ich eigentlich nicht. Ne?
Interessant. An wie vielter Stelle, also du bist von den 8 Kindern,
Erste.
Du warst der Erste. Also musstest wahrscheinlich auch viel Verantwortung übernehmen und auf
natürlich.
Deine Geschwister aufpassen.
Ganz genau.
Ja. Ja, war auch eine andere Zeit, ne?
Vielleicht völlig andere Zeit, ja.
Hat das auch damit auch ein bisschen was zu tun. Und bei 8 Kindern ist das natürlich schwierig.
Natürlich, ja. Und dann ist das so, wenn ich das noch ergänzen darf, es war auch so, dass die auch im strengen katholischen Glauben so erzogen worden sind. Ne? So nach dem Motto, die Kinder, die Gott euch schenken wird, aus seiner Hand anzunehmen und zu erziehen, wie es Pflicht einer christlichen Mutter und so ist. Ne? Also da steckt ja schon eine ganze Menge drin. Ne? Nehmt das an, was ihr bekommt und so weiter und macht was aus. Und dann sind 8 Kinder daraus geworden. Ne? Vielleicht wollte man nur 3. Mein Vater hat mir mal an irgendeiner Stelle gesagt, hätte ich irgendwas gewusst, hätte ich mir das überlegt oder hätte vielleicht eine andere Lösung gefunden. Das war aber nicht der Fall.
Das durfte ja auch nicht
das
der Fall sein.
Das durfte nicht der Fall sein, ja? Ganz genau.
Ja.
Also ich sage das auch in dem Zusammenhang, wenn ich frage das jetzt euch, was ihr zugelernt habt. Ja, in der Hinsicht ganz sicher. Ich habe ja auch nach der Trennung daran gearbeitet. Ich habe mit Psychotherapeuten gearbeitet, in ganz vielen Gesprächen. Und so habe ich da auch was herausgefunden so für mich und bin dann auch in diese tiefe Vergangenheit gegangen. Ich glaube, das macht jeder mal irgendwann. Entweder macht er das für sich selbst oder so und stellt sich dann irgendwann mal neu auf und sagt, ja, das habe ich jetzt aufgearbeitet, aber jetzt gehe ich mal für mich weiter und ich brauche das jetzt nicht mehr. Und ich bin wirklich an der Stelle, wo ich so mit mir wirklich im Reinen bin, wenn ich das so sagen darf. Für mich sind die Dinge weitestgehend geklärt.
Wie schön. Und du kannst jetzt seitdem Emotionen zeigen und heulen.
Ja.
Das ist doch großartig.
Ja, das finde ich auch.
Ja, finde ich total klasse.
Ja.
Worauf freust du dich jetzt bei deiner Reise, dem Golden Bachelor? Was ist da so, was dich, ja,
also ich habe ja reizt? Ich habe ja vorhin den Opener gesehen, ne? Den Cool Opener, habe ich ja schon fast Rotz und Wasser geholt, weil das so toll war. Ich weiß es auch nicht. Nee, es war wirklich schön und vor allem, wenn man es so erlebt hat, ne? Ja, was erwartet mich weiter? Also ich bin jetzt mal erst gespannt, wie das alles auf mich wirkt. Ich habe ja noch nicht viel gesehen. Das ist so mal das eine. Und dann bin ich natürlich auch gespannt, wie sich das so fortsetzt. Ne? Und ich kann jetzt noch keine Details verraten, das will ich auch noch nicht. Aber es geht ja letztendlich um die Liebe. Ne? Und die Liebe im Alter, es ist nie zu spät.
Ja, so. Du sagst es.
Es geht um die Liebe im Alter. Ja, und da bin ich mal gespannt, ob mich das so weiterträgt und ja, was das so für mich bereithält, das Ganze. Ne?
Total.
Doch, schöne Perspektive, oder?
Ja, wunderschön und so romantisch.
Ja.
Oder?
Ja, romantisch, ganz genau.
Und das ganze Golden Bachelor-Thema passiert ja auch auf Kreta.
Mhm. Ja.
Auf der wunderschönen Insel Kreta.
Ja.
Und du hast mal gesagt, dass du eine besondere Beziehung zu dieser Insel hast.
Ja.
Was ist denn da die Geschichte dahinter?
Ja, die Geschichte ist ganz einfach. Ich war in den Studienzeiten mit einem Medizinstudenten auf Kreta und wir waren im Süden von Kreta und dort habe ich eine Australierin getroffen, die hat, die konnte aus der Hand lesen und die hat dann meine Hand genommen und hat geguckt, was erlebt denn der Franz in seinem Leben, wo geht die Geschichte, wie geht das? Und eine zentrale Aussage von ihr war, dass ich erst immer spät in meinem Leben Erfolge habe, Glück habe oder so ähnlich. Und wenn ich jetzt das mal so Revue passieren lasse, was in meinem Leben passiert ist, dann ist das tatsächlich immer spät passiert. Und zwar habe ich erstens nicht auf dem direkten Weg mein Abitur gemacht, sondern auf dem zweiten Weg. Dann bin ich ja nicht geradeaus da ins Lehrerstudium gegangen, habe die erste eine Lehre als Sparkassenkaufmann gemacht. Dann stand ich auf der Bühne 10 Jahre, hatte damit gar nichts zu tun. Dann habe ich zwischendrin natürlich noch studiert. Und bis ich dann in die Schule kam, war ich tatsächlich schon 40. Ist spät. Normalerweise geht man mit 25 oder 26 nach dem Studium geht man dann in die Schule. Und ich bin dann mit 40 da rein. Und dann, wenn man es jetzt weiterdenkt, in den 20 Jahren, weil mal 43, 93, 13, 14, in 20 Jahren, wo ich jetzt in der Schule war, ich sage es mal grob, wenn man dann dort auch noch Karriere macht, verschiedene Stellen dadurch läuft und dann als stellvertretender Schulleiter einer Gesamtschule dann da später rausgeht, dann muss man sagen, hat man so ganz zum Schluss dann nochmal einen Stempel draufgesetzt. Also das ist nicht irgendwie dann schon 10 Jahre gelaufen, sondern bevor man gegangen ist, hat man dann mal so einen Kick gekriegt und dann war man da oben. So. Und dann ereilte ich 10 Jahre oder 12 Jahre als Single später, ereilte ich den Anruf, hast du nicht noch Bock auf eine Fernsehkarriere?
Das ist doch crazy.
Und das, da habe ich immer wieder an Kreta gedacht, an diese Frau gedacht, die ich heute noch vor Augen habe.
Und du machst deine Golden Bachelor Reise auf Kreta.
Das ja, und ich mache die Golden
Hammer.
Bachelor, ja. Wenn das, und das ist auch nicht, ich glaube, es ist auch kein Zufall. Da glaube ich tatsächlich, dass es so eine Bestimmung gibt. Ne?
Das hört sich so an.
Das hört sich irgendwie so an.
Und was muss denn eine Traumfrau haben? Was sollte sie mitbringen?
Da sollte bodenständig sein. Eine ganz normale Frau. Ich brauche eigentlich nichts Spektakuläres. Sollte einigermaßen gut aussehen, ein bisschen intelligent sein, so eine Eloquenz haben, lachen können über sich selbst, sich nicht so wichtig nehmen, so ich das halt auch mache. Und ja, so.
So, das ist so ganz klar.
So ungefähr.
So in die Richtung. Und hat, also wir dürfen ja jetzt nicht zu viel verraten.
Nein, spoilern dürft ihr
dürfen
nicht.
Dürfen wir nicht.
Ja.
Aber wir dürfen ja zumindest fragen, sagen, du hast 18 unfassbar wunderschöne Frauen getroffen.
Wahnsinn, ja.
Was ging denn da in dir ab?
Ja, eine ganze Menge. Ich war erstmal komplett überfordert mit der ganzen Situation. Ich kann mich noch daran erinnern, als die Frauen vorgestellt wurden, die kamen auf dem roten Teppich, haben wir alle angefahren, ja, da ging schon die Pumpe, ne? Aber mächtig, ne? Wow, ne? Und dann stieg da eine nach der anderen aus. Alles bildschöne Frauen in einem Outfit, da hätte sich niederlegen können. Man wusste gar nicht so, was einem so geschah. Und das war irgendwie surreal.
Also da hast du schon gesagt, wie soll ich mich hier entscheiden?
Ja, genau.
Ja.
Und was das Tolle ist, von Anfang an die Frauen haben auch diese Empathie, dieses Mitgefühl gehabt. Die haben mir gesagt, Franz, in deiner Rolle möchte ich nichts sagen. Kann ich dir irgendwie helfen? Und eine Frau, die hat mir bei einem Date, die hat mich dann beiseite gezogen, lass uns ins Taxi steigen und abhauen. Ich sage, nee, das geht nicht. So was können wir hier nicht machen.
Oh, wie schön.
Ich werde noch gebraucht.
Das ist erst der Anfang.
Ja, also da gibt es ganz, ganz schöne Anekdoten. Ich hoffe, dass es auch in der Staffel so ein bisschen so rauskommt. Es war schon tolle Sache. Mhm. Und die Entscheidung, um das nochmal zu sagen, die ist mir auch nie leicht gefallen. Also, und auch die Kriterien, also
naja,
woran soll man das messen? Und so, man braucht für eine Begegnung Zeit. Zeit ja. ist die Seele der Welt.
Absolut.
Und Zeit ist was ganz Kostbares, wenn man die nicht hat. Also ich weiß das noch, wir haben immer wieder auch über diese Zeit gesprochen, ne?
Mhm.
Und dann, das ist nicht mit einem Date zu machen, aber so sind halt die Spielregeln, da konnte ich ja nichts
dran ändern, ne?
Nichts dran ändern, ne?
Mhm. Aber du hast das Beste daraus gemacht und hast ja dann eben in der kurzen Zeit schnelle Entscheidungen getroffen für dich und kannst du denn einfach jetzt auch eben ohne zu viel zu verraten sagen, worauf du da so ein bisschen geschaut hast? Gerade weil alle eine schöner ist als die andere.
Ja. Worauf habe ich geschaut? Wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, wie die Entwicklung so war, was man dazugelernt hat, was ich dazugelernt habe. Und um es mal jetzt auf diese 5 Wochen da runterzubrechen, auch da habe ich ja sehr viel gelernt, auch so in Stufen. Und ich hatte ja eingangs gesagt, auch, dass es ganz wichtig ist, dass ich so bei mir bleibe, auf mich gucke und so weiter. Und da habe ich mich immer selbst aufgefordert. Ich habe, sei im Hier und Jetzt, guck nicht nach hinten, denk nicht an die eine und nicht an die andere. Das war manchmal ganz schwierig. Aber ich habe mich immer wieder so in diese Situation hineinversetzt, um mich zu konzentrieren. Und das war die erste gute Hilfe, die ich hatte. Weil es gibt so zwei Dinge, die ich so bemerkt habe an mir. Es gibt einmal so den Zugang über das Gespräch, so tralala, man spricht über dies und jenes, hala, hast dies gemacht, jenes gemacht. Und dann kommt aber auch der Bauch und das Gefühl. Und auch immer sich zu fragen, was macht das jetzt mit dir? Wie ist die Gefühlslage? Was sagt der Bauch? Ne? Das waren immer so Gespräche zwischen mir und meinem Bauch. Und das war auch so ein Kriterium. Und ein weiteres Kriterium war tatsächlich der Ersteindruck. Den Ersteindruck, den man eigentlich so über 20, 30 Sekunden von einem Menschen bekommt, da, wo sowas Grundsätzliches so festgelegt wird. Und da geht's dann schon auch mal darum, dass man Also ist es mir gegangen, glaube ich, dass man da 5, 6 Frauen so favorisiert hat. Man hat gesagt, oh toll, mit der möchtest du mal dich verabreden, die möchtest du näher kennenlernen. Also das waren so diese 3 Dinge, die da so miteinander gespielt haben. Und dann muss ich auch sagen, gibt es auch ein anderes Kriterium noch, das war darüber hinaus, diese Gespräche, Bauch und so weiter, was sind an Äußerlichkeiten, so der äußerliche Rahmen, wie ist der bestellt? Ist zum Beispiel ist jemand, der noch viel vorhat im Leben, also so mitten im Beruf steht, ich sage mal nur als Beispiel jetzt, und da gefordert ist, vielleicht gerade was Neues angefangen hat und so richtig Power da drin hat. Nicht, dass ich das gut finde, im Gegenteil, aber ich habe mich dann immer selbst gesehen, Franz, du bist Rentner, du hast so viel Zeit. Ne? Du willst jetzt auch die Zeit mit einem Partner verbringen. Und der müsste eigentlich auch ein bisschen Zeit haben für mich.
Ja, sonst passt das ja irgendwie
sonst
nicht.
Passt das ja irgendwie
nee, dann
nicht.
Besitzt du ja wieder in dem Dilemma.
Genau so ist es.
Ja.
Ja. Das wollte ich denn so auch
Verstehe
nicht.
Verstehe ich, ja. Absolut. Wie sollte denn so dein perfektes Date aussehen?
Perfektes Date?
Mhm.
Gute Frage. Also ich sage jetzt mal, ich bin nicht so ein Typ, der nach Hause kommt, 50 Rosen in der Hand hat und auf den Tisch stellt, so als was Besonderes. Oder so, die Frau ist weg und ich stelle überall Lichter auf, Kerzenlichter und so weiter, mach's romantisch. Die Frau kommt nach Hause und sagt, wow, was ist denn hier passiert? Der bin ich nicht. Das ist schon so der erste Hinweis. Und ich bin, glaube ich, auch nicht der Typ, der auf einem Boot rausfährt mit einer Flasche Wein, obwohl es eine schöne Vorstellung ist, mit einem Keks in der Hand, hätte ich fast gesagt, mit einem Baguette in der Hand und in den Sonnenuntergang hinein paddelt, sage ich mal. Wenn ich so wasseraffin wäre und würde da irgendwo am so einem See wohnen, könnte ich mir das vorstellen. Aber ich auf so eine Idee käme ich, glaube ich, nicht. Aber ein Date könnte ich mir auch so in der Aktion ganz gut vorstellen. Also zum Beispiel zusammen kochen. Bisschen palavern, gucken, wohin das führt und so. Und so ein bisschen aktiv zu sein. Denn letztendlich geht es um die Begegnung. Und das ist eigentlich wurscht, ob die auf dem See ist, auf dem Berg oder sonst wo. Aber wenn man so einen Zugang findet zu einer Person, man mag die und man kann auf sie zugehen, das ist eigentlich das Wichtigste.
Das hatte ich hier tatsächlich auch als Frage stehen. Kochen. Bringen. Kann das eine Beziehung fördern?
Ja, mit Sicherheit.
Ja. Hast du direkt beantwortet. Sehr cool.
Ja.
Wie ist denn, kannst du sagen, ich meine, du hast ja nun jede Menge Lebenserfahrung, dass Dating im Alter, in deinem Alter, inwiefern unterscheidet sich das denn so vom Dating in jüngeren Jahren?
Um mal im Bild zu bleiben, das mit dem See, das Bild fällt mir ganz gut. So die jungen Leute, die springen in den See und was kostet die Welt, komm raus und bup, 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 zack, zack, geht's los. Das ist alles viel, viel schnelllebiger und ich glaube auch ein bisschen oberflächlicher. Und ich habe jetzt tatsächlich kürzlich einen Bericht gelesen, war das heute oder war es gestern, ich weiß es gar nicht mehr. Da ging es um das Daten bei der Generation Z. Und die sind mittlerweile müde geworden zu daten. Ne? Die können das gar nicht mehr auf dem dieses Rum-Appen und sich austauschen. Und die haben die Nase voll. Die wollen ja... Vielleicht nicht alle oder so. Aber die sind schon teilweise verzweifelt, ne? Weil da nichts zustande kommt. Und sind vielleicht auch gar nicht mehr so beziehungsfähig wie früher. Es ist alles irgendwie anders geworden.
Es ist anders geworden, ja.
Die ganze Gesellschaft. Und im Alter, also jetzt wie wir, du hast vorhin von Lebenserfahrung gesprochen. Ja, wir haben dieses dicke Paket im Rucksack an Lebenserfahrung. Und das Daten da ist, hat, glaube ich, einen ganz anderen Stellenwert, was man mit sich trägt. Und man geht da auch mit Achtung und auch mit ein bisschen Vorsicht so immer an so einen so jemanden ran. Ne? Ich habe vorhin mal gesagt, man will das wieder haben, was man verloren hat. Ja, und man ist skeptisch, so feinfühliger, glaube ich auch. Und fragt sich, passt das jetzt zu mir? Ist das was? Nimmt mir das was weg? Oder gibt mir das was? Also man ist auch sehr viel mit dem Kopf so dabei und wägt ab und so weiter. Und dann kommt man schnell zu dem Ergebnis, nee, die Frau inspiriert mich nicht, da gehe ich jetzt lieber nach Hause. Oder so.
Ne? Und die Sache ist klar.
Die Sache ist irgendwie klar.
Ja, so. Können, wird's denn... Naja, also ich meine, es finden ja Dates statt, jede Menge. Und wie sieht es denn da so dann eben mit so mit dem Kuschelfaktor aus? Oder wird dann auch mal geküsst? Und ich meine, hallo, da sind überall Kameras, die das alles schön mit aufnehmen. Stört das denn nicht auch irgendwie?
Ja, tatsächlich. Es stört definitiv. Und das hat man auch teilweise an den Frauen gemerkt. Also ich habe das gespürt, wenn man dann so ein bisschen mehr in die Offensive ging, da war die eine oder andere schon etwas zurückhaltend, sag ich mal, ne? Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ne? Und ich habe das auch immer sofort gespürt und das finde ich auch vollkommen legitim. Und es hat aber auch Situationen gegeben, wo das anders war. Und das hat sich gut angefühlt. Ich habe da so, ja, mit den Kameras klar, es hat schon so ein bisschen gestört. Ich glaube, ich bin ja auch kein Schauspieler, die Damen sind keine Schauspieler. Und das war schon so, ich habe das sehr authentisch erlebt, auch mit den Frauen. Mhm. Das konnte man gut einschätzen. Und das mit den Kameras, ja, die waren halt dabei. Und
aber es war jetzt trotzdem, es gab Momente, wo man sich näher gekommen ist.
Ja, in jedem Fall.
Okay.
Ja.
Mhm, da sind wir mal gespannt.
Ja, das dürfte auch sein. Ich bin auch an einer Stelle bin ich sehr gespannt. Die Situation habe ich noch im Kopf. Ja, sehr gut.
Genau, du hast ja jetzt auch schon ganz toll über Liebe gesprochen und über Partnerschaften und klar, in dieser Phase deines Lebens sieht Liebe, definiert man Liebe vielleicht doch noch mal ein bisschen ein Stück weit anders als eben in jüngeren Jahren.
Auf jeden Fall. Also ganz sicher. Ich meine, Liebe ist ja was ganz Individuelles. Das empfindet, glaube ich, jeder irgendwie anders. Grundsätzlich ist es ja so, man hat, ich sage nicht eine Affinität, aber man hat sich so ein Hingezogensein zu einer anderen Person mit viel Emotionen und so. Das ist so das eine, aber Liebe bewährt sich ja erst so im Folgenden, bewährt sich auch vor allen Dingen in Situationen, wo es mal nicht so gut läuft. Wie ist es da mit dem Vertrauen und was können wir da aufbauen, was die junge Generation, glaube ich, auch gar nicht mehr so im Blick hat. Ne? Ich weiß nicht, ob die was aufbauen wollen oder ob die das noch so im Fokus haben. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, das gehört dazu. Und dann zeigt sich, wie stehen wir eigentlich zueinander? Können wir uns aufeinander verlassen? Gehen wir den nächsten Schritt gemeinsam oder nicht? Und ich möchte an dieser Stelle, ich habe das schon heute einmal erwähnt, vorhin mal den H.P. Kerkeling zitieren. Der stand vor einigen Jahren auf der Bühne in Essen und da hat er eine Psychologin gespielt, die Evje van Dampen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Sketch kennt.
Ja, also mir ist er bekannt.
Ja, die kommt ja dann auf die Bühne und stellt sich davor mit dem Handtäschchen und so weiter. Und dann sagt er, ich habe euch auch ein Buch mitgebracht, dieses Buch heißt Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Sehr das schön, passt. Das passt.
Und das meine ich eben damit, das muss da eben halt auch Bestand haben. Ne?
Absolut, ja. Und dann interessiert mich doch nochmal auch, du bist ja auch viel unterwegs, ja. Du liebst Asien, wenn ich richtig informiert bin. Und ja. Was hat denn dieser Kontinent mit dir gemacht? Hat er dich in irgendeiner Weise beeinflusst, auch zum Thema Liebe?
Das weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben kann. Ich weiß nur, du hast gesprochen, ich liebe Asien. Das kann man auch so nicht sagen. Ich hatte eine sehr frühe Begegnung mit Asien, auch eine sehr intensive. Ich habe gerade jetzt kürzlich noch einen Freund besucht, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Das war 1975, wo wir mit mehreren Leuten nach Indien gefahren sind. Und da bin ich ja durch all die Länder gefahren, habe ich auch verschiedene Kulturen kennengelernt. Wir sind da über Persien, Afghanistan, über den Khyberpass nach Indien. Ich war in Nepal, Thailand, Malaysia. Und das war natürlich in jungen Jahren für mich etwas, was ich gar nicht so direkt verarbeiten konnte. Das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht, aber ich wusste genau nicht, was.
Okay, vielleicht kommt das auch mal erst später raus.
Das kommt erst später. Und das, aber diese Begegnung mit diesen Menschen, mit diesen Kulturen, überhaupt mit dieser Reise, die ja fast über ein halbes Jahr ging, hat mich doch sehr geprägt. Und ich glaube, der Franz, der heute hier sitzt, der würde hier nicht sitzen, wenn er das nicht erlebt hätte. Mhm. Und wenn ich irgendwann in meinem Lebenslauf auf einer Viertelseite oder so etwas schreiben sollte, was mich als Franz ausmacht, dann gehört definitiv diese Reise dahin, die ich gemacht habe.
Ja,
also das zu Asien.
Ja, ja. Und eine Frage noch ganz kurz. Über was kannst du lachen?
Über alles. Am liebsten über mich selbst. Wenn ich mal wieder so einen rausgehauen habe, kann ich mich tierisch über mich selbst freuen.
Ja, lieber Franz, also wir sind hier schon am Ende angelangt.
Ach, es ging schnell.
Danke dir sehr für deine Offenheit und wirklich dieses sehr coole Gespräch. Und
gerne.
Es war wirklich sehr klasse. Und wer weiß, vielleicht läuft man sich ja nochmal über den Weg. Mhm. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen.
Mhm. Danke.
Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne. Ja.
Also Leute, das war unser Best Ager unter den Rosenkavalieren, der erste deutsche Golden Bachelor Franz. Schaltet ein, wenn er ab dem 3. Dezember auf RTL Plus und dann ab Januar 2025 bei RTL seine Herzensdame finden will. Stellt das Popcorn bereit und freut euch auf Franz und seine 18 super coolen Frauen. Viel Spaß beim Gucken vom Golden Bachelor und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Das war RTL Erleben, der RTL Deutschland Podcast.